Ihr Lieben, Sonntag für Sonntag predigen wir in unserem eigentlichen Gemeindehaus in der Mozartstraße durch Bibelbücher. Und seit Anfang des Jahres sind wir im alttestamentlichen Bibelbuch 1. Samuel. Und dort sehen wir vor allem in der zweiten Hälfte von 1. Samuel wirklich den Stoff, aus dem Filme sind. Eine ständige Jagd. Der König Saul jagt David. David ist eingesetzt als Nachfolger. Noch hat seine Amtszeit nicht begonnen, aber Saul fürchtet ihn und er jagt ihm nach. Wir haben das in der letzten Woche oder vor zwei Wochen gesehen in 1. Samuel 23, wie Gott immer wieder auf besondere Weise eingegriffen hat und David gerettet hat vor den Angriffen Sauls. Mal dadurch, dass er David ein besonderes Geschick gegeben hat, den Angriffen auszuweichen. Mal dadurch, dass er Menschen gesandt hat, die David geholfen haben, die ihn ermutigt haben. Und immer wieder auch durch scheinbar zufällige Umstände, die dafür gesorgt haben, dass David den Angriffen Sauls entkommen konnte. Ein letzter solcher Umstand war ein Angriff der Philister, die gerade im letzten Moment, bevor Saul David ergriffen hätte und ihn dann getötet hätte, das Volk Israel so angriffen, dass sich Saul darum kümmern musste. Und genau da setzt unser Predigtext an. Saul setzt seine Verfolgungsjagd fort. 1. Samuel 24, ich lese uns die ersten drei Verse. Da heißt es, und David zog von dort hinauf und blieb in den Bergfesten bei En-Gedi. Da wollte er sich verstecken. Als nun Saul zurückkam von der Verfolgung der Philister, wurde ihm gesagt, siehe, David ist in der Wüste En-Gedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, David samt seinen Männern zu suchen, in Richtung auf die Steinbockfelsen. So sind wir also vorbereitet auf eine weiter fortschreitende Verfolgung Davids. Doch wir werden in unserem heutigen Predigtext sehen, dass sich auf einmal das Blatt wendet. Wir werden sehen, dass jetzt auf einmal nicht Saul David verfolgt, sondern Gott Saul in Davids Hände gibt. Aber David diese Gelegenheit nicht nutzt, um seinen ewigen Widersacher und Verfolger loszuwerden, sondern sogar so eingreift, dass er ihn rettet vor dem sicheren Tod. Dann werden wir sehen, wie David Saul aufruft, dazu umzukehren von seinen bösen Wegen. Und schließlich, am Ende des Kapitels, sehen wir, wie Saul tatsächlich eine gewisse Reue zeigt. Und meine Hoffnung für uns heute ist, dass dieser Text aus einer längst vergangenen Zeit, der doch zugleich Gottes lebendiges Wort für uns alle ist, dass dieser Text uns unseren Retter vor Augen stellt, der uns ruft zu einer Umkehr. Und mein Gebet für jeden hier heute ist, dass das, was daraus in uns hervorgeht, nicht einfach nur eine gewisse Reue ist, sondern eine wirkliche Umkehr hin zu diesem großen Rettergott. Und dafür möchte ich beten, bevor wir uns dann dem Text weiter zuwenden. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass dein Wort tatsächlich, wie du selber sagst, lebendig und kräftig ist. Und dass es zu tun vermag, wozu du es sendest. Und so wollen wir dich bitten, dass wir das heute erleben. Dass dieser Bericht aus dem Alten Testament uns ganz persönlich ins Leben spricht. Uns wachrüttelt, uns aufruft, uns zurückruft hin zu dir. Das ist unser Gebet, dass wir beten durch Jesus Christus, der gekommen ist, um zu retten. Amen. Also wir haben gesehen, Saul ist auf der Suche nach David, er will diesen töten. Und auf der Suche nach David muss er einen kurzen Stopp machen. Wir lesen das in Vers 4. Ich werde uns immer wieder Abschnitte vorlesen einfach aus dem Predigtext und dann erklären, was dort geschieht und dann überlegen mit uns, wie uns das ins Leben spricht. Also Vers 4. Und als er, Saul, kam zu den Schafhürden am Wege, war dort eine Höhle. Und Saul ging hinein, um seine Füße zu decken. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Okay, Füße decken ist eine wunderschöne Umschreibung dafür, dass man mal muss. Okay? Also wenn du nachher mal musst und da ist kein WC und du gehst irgendwo unter die Büsche, dann wirst du wahrscheinlich deine Hose runterlassen und die wird deine Füße decken. Ich mache euch das jetzt nicht vor. Ich vertraue, dass ihr euch das gut vorstellen könnt. Das ist das, was hier gemeint ist. Und während Saul also sein Geschäft verrichtet, sitzt hinten in der Höhle David mit seinen Männern. Was für eine Gelegenheit. Davids Männer erkennen das sofort. Das ist die Chance, den ewigen Widersacher aus dem Weg zu räumen. Ich lese weiter ab Vers 5. Da sprachen die Männer David zu ihm: Siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat. Siehe, ich will deinen Feind in deine Hände geben, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Und David stand auf und schnitt leise einen Zipfel vom Rock Sauls. Aber danach schlug ihm sein Herz, dass er den Zipfel vom Rock Sauls abgeschnitten hatte, und er sprach zu seinen Männern: Das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich das tun sollte und meine Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David wies seine Männer von sich mit harten Worten und ließ sie sich nicht an Saul vergreifen. Ja, interessant, nicht? David erkennt, dass seine Männer, diese kleine Truppe, die er da um sich gesammelt hatte, dass sie die Situation falsch einschätzen und dass sie fälschlicherweise behaupten, dass Gott irgendwie gesagt hätte, dass David mit Saul tun kann, was immer er will. David weiß, das stimmt nicht. Gott hat deutlich gesagt, du sollst nicht töten. Und Gott hat Saul zum König berufen und deutlich gemacht, dass auch wenn David gesalbt ist als Nachfolger, dass der Tag der Nachfolge kommen wird, wann Gott es will. Gott hat Saul berufen und Gott wird ihn eines Tages abberufen. Es steht David nicht zu, dem Plan Gottes hier nachzuhelfen. Und doch, glaube ich, können wir uns alle vorstellen, was für eine riesige Versuchung das gewesen sein muss. Ich meine, versetze dich mal in die Lage Davids. Hier ist ein Mann, der dir ständig nachjagt, der ein ums andere Mal versucht, dich zu töten. Und hier hast du nun die ganz einfache Gelegenheit, er kommt dir quasi ans Messer geliefert. Wer kann einer solchen Versuchung widerstehen? Und ich glaube, wir alle kennen Situationen, in denen es ein leichtes ist, etwas zu tun, von dem wir eigentlich wissen, dass es falsch ist, das uns aber in der Situation eigentlich ganz gelegen käme. Es gibt massenhaft solche Situationen. Eine Lüge, die das Leben einfach ein bisschen leichter macht und keiner wird es merken. Vielleicht die gute Gelegenheit, bei einer Schulaufgabe abzuschreiben. Merkt ja keiner. Und die bessere Note ist quasi garantiert. Vielleicht das Missachten von Altersangaben, wenn es darum geht, irgendwo Zutritt zu bekommen. Eltern machen die Kinder gerne ein bisschen jünger, weil es dann günstiger wird. Und die Kinder machen sich gerne ein bisschen älter, damit sie Zugang kriegen. Die Versuchung ist groß. Prüft ja keiner. Eine nicht ganz korrekte Angabe in der Steuererklärung. Und so viel mehr. Ich bin mir sicher, du kennst solche Versuchungen. Und widerstehst du ihnen? Immer? Ich meine, das ist das, was David hier tut. Und ich hoffe sehr, dass wir dem Beispiel Davids folgen. Auch denn, wenn andere uns einreden wollen, dass es eigentlich nicht so schlimm ist, dass es vielleicht sogar ganz okay ist, etwas zu tun. Seht ihr, solche Menschen werden wir immer finden, die uns sagen, dass das schon passt, dass das okay ist, dass das sowieso jeder macht, dass das doch sowieso keiner merkt. Und damit wollen sie uns darin unterstützen, das zu tun, von dem wir eigentlich wissen, dass es falsch ist. Nun, Gott sagt uns in seinem Wort sehr deutlich, dass wir den Versuchungen nicht nachgeben sollen, sondern dass wir uns an das halten sollen, was er uns in seinem Wort sagt. Als Christen vertrauen wir darauf, dass, was Gott in seinem Wort sagt, vollkommen gut und vollkommen weise ist. Gott ist kein Spielverderber, der uns irgendwelche Regeln gibt, die uns das Leben besonders schwer machen. Gott ist der Gott, der uns geschaffen hat und der genau weiß, was gut und richtig für uns ist. Und so gibt er uns in seinem Wort gute Wegweisung. Das Problem ist, dass wir Menschen Gott misstrauen, dass wir ihm das nicht glauben. So fing damals das ganze Chaos in dieser Welt an, als unsere allerersten Vorfahren den guten Geboten Gottes nicht vertrauten, sondern gegen sie rebellierten. Und seit diesem Tag sehen wir, dass die einst heile Welt gefallen ist, kaputt gegangen ist. Dinge sind nicht so, wie sie sein sollten, weil wir nicht so sind, wie wir sein sollten. Wir alle geben Versuchungen nach. Wir alle vertrauen nicht Gott, sondern oft unserer Weisheit, unseren Gedanken. Und deswegen geben wir Versuchungen nach. Und Gott hätte jedes Recht gehabt, dem ein Ende zu machen, sich von uns zurückzuziehen. Aber er tut das nicht. David widerstand einst der Versuchung, Saul zu töten. Und dann wurde er zum Retter Sauls, als seine eigenen Männer Saul aus dem Weg räumen wollten. Und damit weist uns David hin, wie schon oft zuvor, auf einen viel größeren Retter, auf Jesus Christus. In ihm kam Gott zu uns Menschen, weil Gott sich eben nicht von uns abgewandt hat, als wir der Versuchung nachgegeben haben, gegen seinen guten Willen zu leben, sondern weil Gott mit seinem Herzen voller Liebe und Barmherzigkeit uns Menschen in unserer Verlorenheit sah, in unserem selbst von uns angerichteten Leid und Chaos, in dem wir leben, um uns aus diesem Chaos und diesem Leid herauszuretten. Und so kam er in Jesus Christus, wurde Mensch, kam mitten in diese kaputte Welt. Und er allein widerstand allen Versuchungen. Das begann schon gleich am Anfang. Nachdem Jesus getauft war, wurde er in die Wüste geführt und dort vom Teufel verführt. Der Teufel versprach ihm, wenn er nicht den Weg Gottes gehen würde, sondern vor dem Teufel sich niederknien und ihn anbeten würde, dann würde der Teufel ihm eine Abkürzung geben. Er würde sofort Herrscher über alle Königreiche dieser Welt werden. Ohne Leid, ohne Kreuz. Doch Gott sei Dank widerstand Jesus der Versuchung. So wie David in der Wüste, in der Höhle einst, war Jesus in der Wüste nicht bereit, den einfachen Weg zu nehmen, die Abkürzung zu nehmen, weil er um den Willen seines himmlischen Vaters wusste. Und so ging er den Weg, den Gott für ihn bestimmt hatte. Er widerstand allen Versuchungen. Und als der eine, der keiner Versuchung nachgab, der in allem vollkommen gerecht war, vollkommen gut und voller Liebe war, ging er dann den Weg bis hin ans Kreuz. Den Weg, den Gott, der Vater, für ihn bestimmt hatte. Und er gab sein Leben dort, um die gerechte Strafe für jeden zu zahlen, der sich hat versuchen lassen und gegen Gottes guten Willen gehandelt hat. Alle, die Gottes gutes Gesetz gebrochen haben, können bei ihm Rettung finden. Und seht ihr, wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir alle zugeben, wir sind nicht wie David. Wir widerstehen nicht allen Versuchungen. Wir alle geben Versuchungen immer mal wieder nach. Deswegen hätten wir alle Gottes Gericht verdient. Aber in Jesus Christus haben wir einen Retter, der uns vor dem verdienten Gericht rettet. Das ist das, was Jesus am Kreuz getan hat. Davids Handeln, sein gnädiges Handeln gegenüber Saul, weist uns auf wunderbare Weise auf diese viel größere Rettung hin. Und dann sehen wir als nächstes, wie David Saul zur Umkehr ruft. Das bringt uns zum zweiten Punkt dieser Predigt und ich lese uns aus unserem Kapitel 1. Samuel 24, die Verse 8b bis 16. Da heißt es, als aber Saul sich aufmachte aus der Höhle und seines Weges ging, machte sich auch David auf ihm nach und ging aus der Höhle und rief Saul nach und sprach, mein Herr und König! Saul sah sich um und David neigte sein Antlitz zur Erde und fiel nieder. Und David sprach zu Saul, warum hörst du auf das Geschwätz der Menschen, die da sagen, David sucht dein Unglück? Siehe, heute haben deine Augen gesehen, dass dich der Herr in meine Hand gegeben hat in der Höhle. Und man hat mir gesagt, dass ich dich töten sollte. Aber ich habe dich verschont. Denn ich dachte, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen. Denn es ist der Gesalbte des Herrn. Mein Vater, sieh doch hier den Zipfel deines Rocks in meiner Hand, dass ich den Zipfel von deinem Rock schnitt und dich nicht tötete. Daran erkenne und sieh, dass meine Hände rein sind von Bosheit und Empörung. Ich habe mich nicht an dir versündigt, Aber du jagst mir nach, um mir das Leben zu nehmen. Der Herr wird Richter sein zwischen mir und dir und mich an dir rächen. Aber meine Hand soll dich nicht anrühren. Wie man sagt, nach dem alten Sprichwort, vom Bösen kommt Böses. Aber meine Hand soll dich nicht anrühren. Wem zieht der König von Israel nach? Wem jagst du nach? Einem toten Hund? Einem einzelnen Floh? Der Herr sei Richter und richte zwischen mir und dir und sehe darin und führe meine Sache, dass er mir Recht schaffe wider dich. Soweit der Ruf Davids. Wir sehen, was David hier tut, das ist extrem mutig, nicht wahr? Er macht eigentlich das, was ich nicht tun würde, wenn jetzt hier Saul kommt mit einem Heer von 3000 schwer bewaffneten Leuten und ich sitze hier mit einer kleinen Schar von schlecht bewaffneten Leuten in der Höhle und ich verstecke mich vor dem und jetzt kommt der und ich widerstehe der Versuchung, ihn zu töten, dann bin ich froh, wenn er seines Weges zieht und mich nicht gefunden hat. Nicht wahr? Aber was tut David? Der geht ihm hinterher und ruft auch noch, so nach dem Motto, hallo, hier bin ich. Quasi die Zielscheibe auf die Brust gemalt. Er ruft ihn und ruft ihn zurück. Was für ein mutiger Schritt. Er begibt sich in große Gefahr. Warum tut er das? Nun sicher nicht, weil er denkt, na, Saul wird mir schon nichts tun. Saul hat immer und immer wieder klar gezeigt, dass ihn nichts davon abhalten wird, David zu töten. Nein, aber David vertraut auf Gott. Auf den Gott, der dafür sorgen wird, dass der Böse gerichtet und der Gerechte gerettet wird. Als Beleg dafür, dass er Saul wirklich nichts Böses tun will, dass gar keine Gefahr von ihm ausgeht, zeigt er den Zipfel des Rocks, den er abgeschnitten hatte. Während er mit dem Messer den Zipfel vom Rock abgeschnitten hatte, hätte er ihn erstechen können und sagt, und genau das habe ich nicht getan. Also wir sehen hier einen Mann, der mutig seinen Widersacher zur Umkehr aufruft. Und liebe Christen, diesem Beispiel sollten wir Christen folgen. Dabei sollten wir auch das Zeichen der Rettung hochhalten. Nicht wortwörtlich, aber sinnbildlich sollten wir hochhalten. Kein Zipfel eines Rocks, sondern das Kreuz des Herrn Jesus Christus. Der Ort, an dem Rettung für uns vollbracht wurde. Deswegen singen wir über das Kreuz, deswegen reden wir über das Kreuz. Deswegen freuen wir uns über das Kreuz, an dem unser Retter für uns starb, sodass wir dem gerechten Gericht Gottes entgehen können. Und auch wir wollen Menschen zurückrufen zu diesem Gott. Die Menschen, die vielleicht heute noch nichts von ihm wissen wollen, die vielleicht Christen eher kritisch und feindlich gesinnt sind. Wir wollen ihn, genauso wie damals David Saul, in Demut und Nächstenliebe begegnen und sie zurückrufen. Hin zu Gott, zu dem Gott, der sie retten will, der ihnen helfen will, wirklich Erfüllung im Leben zu finden. Deswegen freuen wir uns über jeden Gast, der heute hier ist. Deswegen freuen wir uns über die Gelegenheit, hier Gottesdienst feiern zu können, weil wir wissen, dass wir so noch mehr Menschen einladen können, unseren wunderbaren Retter Gott kennenzulernen. Das ist meine Einladung an dich, wenn du heute als Gast hier bist und vielleicht mal hören willst, was wir Christen hier so reden und denken. Und ich hoffe, du hast dabei nicht den Eindruck, dass wir von oben herab auf dich runterreden. Unser Anliegen ist es, so zu reden, wie David zu Saul redete, in Demut. Im Wissen darum, dass wir nicht besser sind. Wir freuen uns über das Kreuz nicht, weil wir bessere Menschen sind, sondern weil wir wissen, dass wir Sünder sind. Weil wir wissen, dass wir immer wieder versagen und Versuchungen nachgeben. Gerade deswegen sind wir so unglaublich dankbar für unseren Retter, der gekommen ist, um unsere Schuld, die wir haben, von uns zu nehmen. Und das wollen wir auch dir verkündigen. Dazu wollen wir auch dich einladen, dass du das erkennst. Dass du zu diesem Retter fliehst, dass du umkehrst von deinem Leben, indem du deinen eigenen Gedanken nachgehst und anfängst zu hören und zu vertrauen dem, der dich geschaffen hat und vor dem du eines Tages stehen wirst. Und auch das wollen wir dir nicht verheimlichen. So wie David in aller Demut zu Saul spricht und ihn doch zugleich warnt vor dem kommenden Gericht, wollen wir auch das deutlich sagen. Wir sind davon überzeugt, dass eines Tages ein jeder von uns vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen wird. Nach unserem Tod oder wenn der Herr wiederkommt, wirst du dort stehen. Und unser Ruf an dich ist, kehre um, bevor es zu spät ist, damit du bei Gott Rettung findest. Und die wirst du nur finden, wenn du einen Retter hast, der sich für dich verwendet. Jesus Christus. Das ist der Ruf. Und dann ab Vers 17 sehen wir schließlich, wie Saul auf Davids Ruf reagiert. Ich lese uns die abschließenden Verse unseres Textes für heute. Als nun David diese Worte zu Saul geredet hatte, sprach Saul: Ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul erhob seine Stimme und weinte und sprach zu David: Du bist gerechter als ich. Du hast mir Gutes erwiesen. Ich aber habe dir Böses erwiesen. Und du hast mir heute gezeigt, wie du Gutes an mir getan hast, als mich der Herr in deine Hände gegeben hatte und du mich doch nicht getötet hast. Wo ist jemand, der seinen Feind findet und lässt ihn mit Frieden seinen Weg gehen? Der Herr vergelte dir Gutes für das, was du heute an mir getan hast. Nun siehe, ich weiß, dass du König werden wirst und das Königtum über Israel durch deine Hand Bestand haben wird. So schwöre mir nun bei dem Herrn, dass du mein Geschlecht nach mir nicht ausrotten und meinen Namen nicht austilgen wirst aus meines Vaters Hause. Und David schwor es Saul. Da zog Saul heim. David aber mit seinen Männern zog hinauf auf die Bergfeste. Was für eine interessante Wendung, nicht? Der große Verfolger Saul, der Erbarmungslose, von Hass getriebene, zeigt Reue. Und er beendet zumindest vorerst die Verfolgung Davids. Er erkennt David als seinen Retter an. Und er nimmt Abstand von seinen eigenen Mordplänen. Doch wir werden bald sehen, in den nächsten Wochen, dass diese Reue nur von kurzer Dauer ist. Schon kurze Zeit später macht sich Saul dann wieder auf den Weg und jagt David nach, um ihn zu töten. Das heißt, letztendlich verhallt Davids Ruf zur Umkehr. Saul wird später gerichtet werden als der ewige Feind Davids. Seine kurzfristige Reue ist letztendlich bedeutungslos. Und ihr Lieben, so ist das auch heute noch. Eine kurzzeitige Reue ist bedeutungslos vor Gott. Viele Menschen bereuen Dinge. Wir bereuen bestimmte Dinge, vielleicht konkrete Sünden, weil wir merken, dass sie Konsequenzen haben, die uns nicht gefallen. Wir bereuen Dinge, die wir getan haben, weil wir merken, dass wir aufgrund einer Fehleinschätzung gehandelt haben. Und das Ganze nicht so ausgegangen ist, wie wir uns das gedacht hatten. Aber seht ihr, Gott will nicht einfach nur eine Reue über eine einmalige falsche Entscheidung. Gott will, dass wir komplett umdenken. Dass wir anfangen zu verstehen, dass wir viel mehr brauchen, als nur ab und zu mal eine etwas andere Entscheidung zu treffen. Gott will, dass wir lernen, ihm zu vertrauen, sodass wir das tun, was er uns sagt, weil er uns durch sein Wort den Weg weist hin zu einem Leben durch die Irrung und Wirrung dieser Welt. Hin zu einem herrlichen Ort, dem Ort, für den wir geschaffen wurden. Deswegen ruft uns Gottes Wort zur Umkehr. Saul war nicht bereit, umzukehren. Er blieb orientierungslos und verloren, weil er ein blindes Streben hatte nach etwas, das er als das Ziel seines Lebens definiert hatte. Macht. Er wollte der König sein. Er fürchtete David, weil der für seinen Machtanspruch eine Bedrohung war. Und ich glaube, wir geben Versuchungen aus genau dem gleichen Grund ständig nach. Weil wir ein Verlangen haben, ein Streben haben nach Dingen, die für uns so wichtig werden, dass wir bereit sind, alles dafür zu tun. Sei es Macht oder Reichtum oder Glück und Liebe, Sicherheit und Frieden. Und all diese Dinge sind an sich nicht verkehrt. Zum Problem werden sie immer dann, wenn sie anfangen, unser Leben so zu bestimmen, dass wir bereit sind zu tun, was auch immer uns gerade gut und richtig erscheint, um zu bekommen, was wir wollen. Vor allem wird es zum Problem, wenn wir eben nicht auf den hören, der uns diese Dinge letztendlich alle geben will, sondern eben auf die vielen Stimmen, die uns versuchen, die uns auf falsche Wege führen wollten, die uns Abkürzungen versprechen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht mit den Versuchungen, denen du in deinem Leben nachgegangen bist. Den Situationen, wo du dich entschieden hast, wider besserem Wissen das zu tun, was dir im Moment einfach besser erschien, einfacher erschien, schneller zu dem führen könnte, was du dir erhofft hast. Hast du nicht oft genug erlebt, dass scheinbare Abkürzungen Sackgassen waren? Dass das, was die Versuchung versprochen hat, eine leere Versprechung oder sogar eine Lüge war? Ich habe in meinem Leben mit vielen Menschen gesprochen und in meinem tagtäglichen Leben als Pastor in der Gemeinde führe ich solche Gespräche bis heute sehr oft, wo Menschen kommen, die genau das erlebt haben. Ich weiß nicht, mit wie vielen Menschen ich gesprochen habe, die der Versuchung nach wirklicher Erfüllung in Beziehung, in Liebe, in Partnerschaft nachgegangen sind. Und dabei eben nicht getan haben, was Gott gesagt hat. Die Ehe gebrochen haben. Einfach, weil sie endlich mal wirklich Liebe haben wollten. Und dann mit Tränen in den Augen bei mir saßen. Und erklären mussten, dass sie ihr Leben gegen die Wand gefahren haben. Alles verloren haben. Ich weiß noch aus meinem Berufsleben bei Siemens, wie ich einst bei einem Projekt dafür sorgen sollte, dass entsprechende Gelder fließen, damit man das Projekt wirklich gewinnt. Ich habe mich damals geweigert und habe am nächsten Morgen einen neuen Job gehabt. Innerhalb meines Jobs. Ich habe meinen Job nicht verloren. Keine Sorge, ihr müsst jetzt nicht alle Mitleid haben. Aber die Kollegen, die das gemacht haben, von denen waren einige Zeit später im Gefängnis. Die waren ihren Job los. Sie haben das gemacht, weil sie dachten, es fördert die Karriere. Für einen Moment sah es vielversprechend aus, aber sie haben ihre Karriere und ihr Leben gegen die Wand gefahren. Nicht Ähnliches kennen wir von den VW-Managern, die im Abgasskandal gedacht haben, ach, merkt ja keiner, wenn wir das ein bisschen anders sagen. Seht ihr, das Problem ist, die Wahrheit setzt sich durch. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir umkehren und solchen Lügen nicht mehr glauben. Seht ihr, Gott sieht uns in all dem, er sieht uns in dem ganzen Chaos, was wir angerichtet haben. All die Leiden, all das Chaos, all die Schmerzen in dieser Welt sind doch letztendlich die Konsequenz davon, dass Menschen eben nicht Gott vertraut haben, denn als die Menschen noch Gott vertrauten, da war es paradiesisch, sondern ihre eigenen Wege gegangen sind. Und Gott ruft uns in seiner großen Gnade und Barmherzigkeit zurück und sagt, kommt wieder zu mir, vertraut euch mir wieder an, folgt meinem guten Wort. Dazu hat er uns den gesandt, der größer und besser ist selbst als David, Jesus Christus. Und dazu sendet er heute Menschen, so wie mich hier heute, um andere Menschen zur Umkehr zu rufen. So wie einst David es tat mit Saul. Saul hörte diesen Ruf zur Umkehr. Und Saul staunte darüber. Wie konnte David das tun? Er stellt in Vers 20 diese rhetorische Frage. Wo ist jemand, der seinen Feind findet und lässt ihn mit Frieden seinen Weg gehen? Ja, wo ist so jemand? Wir haben in der Textlesung gehört, wo er zu finden ist. In Römer 5 lesen wir davon, wie Gott uns einen Weg bereitet hat. Wie Gott uns jemanden gesandt hat. Dass Christus zu der Zeit, als wir schwach waren, für uns Gottlose gestorben ist. Dass Gott seine Liebe für uns erwiesen hat darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, ja, als wir noch seine Feinde waren. Wo ist jemand, der seine Feinde liebt? Nun, Gott ist der, der seine Feinde liebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, wie Matthias uns zu Beginn des Gottesdienstes sagte, dass er seinen einen geliebten Sohn, Jesus Christus, für uns ans Kreuz gegeben hat, dahin gegeben hat, damit jeder, der sich ihm zuwendet, der sich ihm anvertraut, bei ihm Leben findet, wahres Leben, ewiges Leben und eben nicht verloren geht. Siehst du, ein Leben unter der guten Herrschaft Gottes. Ein Leben, in dem wir uns nicht den Versuchungen hingeben, sondern dem Vertrauen, der uns geschaffen hat und vor dem wir eines Tages stehen werden. Ein solches Leben ist wahrhaft erfüllend. Ein solches Leben bringt uns wirklich durch alle Irrungen und Wirrungen hin zu dem Ort, wo wir all das finden werden, wonach sich unser Herz sehnt. Frieden, Liebe, Annahme, Geborgenheit, Ruhe. Wenn du in deinem Leben noch nicht diese Wendung erfahren hast, diese Umkehr zu Gott, dann möchte ich dich fragen, hast du nicht auch Sehnsucht nach einem wirklich sinnerfüllten Leben? Sehnsucht nach einem Leben mit einem wirklichen Ziel? Wünschst du dir nicht wirkliche Erfüllung? Wirklichen tiefen Frieden? All die Versuchungen dieser Welt haben uns nichts zu bieten. Sie sind leere Versprechungen. Sie sind Sackgassen. Aber wer auf Gott vertraut und seinem Willen folgt, der wird erleben, dass Gott für uns das hat, wonach sich unser Herz sehnt. Ich möchte das ganz bewusst uns Christen zusprechen, weil die denken jetzt die ganze Zeit alle schon, das ist jetzt nur die Predigt für die Gäste. Lieber Christ, liebe Christin, wo gehst du gerade Versuchungen nach, von denen du weißt, dass sie im Widerspruch stehen zu dem, was Gott dir sagt? In welchem Lebensbereich hast du faule Kompromisse gemacht, versucht, Abkürzungen zu nehmen? Mein Gebet für dich, für uns, ist, dass Gottes Wort dich überführt, dass diese Wege nicht zum Ziel führen. Auch wir Christen haben es nötig, immer wieder den Ruf zur Umkehr zu hören. Was dir nicht helfen wird, ist ein Moment der Reue. Ja, das hätte ich nicht machen sollen und morgen geht es einfach weiter. Was du brauchst, ist wahre Umkehr. Mach konkrete Pläne, wie du umkehren willst. Offenbare dich am Glaubensbruder, einer Glaubensschwester. Und finde bei ihr Unterstützung im Kampf gegen die Versuchung. Aber natürlich will ich auch unsere Gäste ansprechen. Die diese Umkehr noch nie in ihrem Leben erlebt haben. Wir sind heute hier im Westpark auch für dich. Wir wollen dir helfen, diesen Weg zu finden. Und ich möchte dich herzlich einladen, das, was vielleicht gerade noch ein bisschen weit weg war, weil es so ein alttestamentlicher Predigttext war und David und Saul und Umkehr, das für dich ganz konkret werden zu lassen, indem du das Gespräch suchst mit einem von uns, vielleicht mit einem, den du hier vorne gesehen hast und mit denen, die dich hier begrüßt haben oder dich hierher eingeladen haben. Wir haben die gleiche Sehnsucht, die David damals für Saul hatte. Wir wollen, dass Menschen Gott erkennen und bei ihm wirkliche Umkehr, wirklichen Frieden, wirkliche Erfüllung finden. Und dafür möchte ich beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass du uns in deinem Wort deutlich zeigst, dass bei dir Umkehr möglich ist. Du bist ein Gott, der sich nicht von uns abgewandt hat, sondern der uns nachgegangen ist, auch in unserer Verlorenheit. Danke, dass es bei dir hier auf Erden, solange du uns Atem gibst, kein zu spät gibt, dass Umkehr möglich ist. Dass das, was Jesus am Kreuz getan hat, genügt für jeden. Und ich bitte dich, dass du uns diese große Wahrheit tief in unsere Herzen schreibst, dass wir erkennen, du bist unsere Rettung. Zu dir kommen, können wir so kommen, wie wir sind. Wir können dir offen bekennen, wer wir sind und was wir getan haben. Und bei dir können wir erleben, dass wir nicht so bleiben müssen, wie wir sind, weil du ein Gott bist, der uns nicht nur zur Umkehr ruft, sondern der uns auch verändern will. Und so rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Amen.